Schönen guten Tag, dies ist die Folge 24 der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und diese Woche ist die Woche der Corona-App und nicht zuletzt aus diesem Grund auch jetzt im Rahmen der Podcast-Reihe die Woche der Landesdatenschutzbeauftragten. Und wir machen den Auftakt heute mit Professor Kaspar, den ich in Hamburg begrüße. Hallo, Herr Kaspar.
Hallo, Herr Herting, ich grüße Sie.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind, haben einerseits einen akademischen Hut auf, sind habilitiert für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und Rechtsphilosophie. Da komme ich nachher nochmal darauf zurück. Und dann aber bekannt, weil Sie seit 2009 der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sind. Habe ich das alles richtig gesagt?
Ja, das ist super. So, genau so ist es.
Prima. Heute ist der Tag, wo man auch in den tagesaktuellen Medien sehr prominent über die Corona-App spricht, die jetzt nach langer Vorgeschichte endlich da ist. Sie hatten sich schon sehr frühzeitig geäußert, dass das durchaus ein datenschutztaugliches Instrument sein könne. Jetzt wissen wir, dass sie da ist. Was haben Sie so im Augenblick für einen Eindruck?
Ich habe eigentlich einen sehr positiven Eindruck. All das, was man gehört hat, spricht dafür, dass doch auch mit Offenheit, mit im gewissen Sinne auch Rationalität für den Datenschutz und natürlich auch für die Bekämpfung der Pandemie hier etwas entwickelt wurde, das von allen Seiten betrachtet eigentlich wirklich beispielhaft sein kann. Und das Einzige vielleicht, wo man so ein bisschen sagen muss, was vielleicht nicht so gut lief, war eben die Länge der ganzen Sache. Das hat doch jetzt Wochen gedauert, bis die Entwicklung dann jetzt abgeschlossen ist. Aber auf der anderen Seite, ein gut Ding will Weile haben. Und ich glaube, das passt hier auf die Corona-App ganz hervorragend.
Diskutiert wird ja noch, ob wir ein Corona-App-Gesetz brauchen. Das fordern unter anderem die Grünen. Was haben Sie da für eine Position?
Ja, also das haben wir auch so gesehen. Ich sehe das natürlich von dem Punkt der Freiwilligkeit, die ganz entscheidend ein Pfeiler dieser Corona-App ist, neben natürlich der Transparenz, der Quelloffenheit, der dezentralen Architektur dieser App ist ganz entscheidend die Freiwilligkeit. Und die ist natürlich nicht so per se in Frage gestellt, wenn man jetzt erstmal sich das alles anguckt, wie man so eine App dann auf sein Gerät lädt. Und all dies funktioniert ja. Die Freiwilligkeit kann aber dort ein Problem sein, wo wir im Alltag dann gefragt werden, wenn wir bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen, wenn wir in den Arbeitsplatz gehen, habt ihr eine Corona-App, dann kommt ihr rein. Und in dem Moment, wo das Ganze als Eintrittskarte fungiert, ist natürlich die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob man das machen will, nicht mehr wirklich gegeben. Und da ist natürlich eine Gefahr. Und da hätte ich mir vorgestellt, dass wir eine Regelung haben, die ganz deutlich macht, dass eben eine solche Beeinflussung von Personen sowohl im Negativen, dass man nicht bestimmte Dinge bekommt, als auch im Positiven, dass man möglicherweise Vergünstigungen bekommt, wenn man sie hat, dass das eben nicht passiert. Das wäre eine Regelung, die auch über das bestehende Datenschutzrecht hinausgegangen wäre. Denn man muss ja erkennen, dass es Konstellationen gibt, in denen der Datenschutzbeauftragte, die Datenschutzaufsichtsbehörde etwa, eine solche Beeinflussung nicht wirklich beenden kann, weil es gar keine Datenverarbeitung erfordert. Wenn ich also ein Schild aufhänge etwa, kommt nur jemand rein, der die Corona-App hat, ist die Frage, wie man datenschutzrechtlich dagegen vorgehen kann. Insofern ist natürlich der Vollzug einer solchen Freiwilligkeit und die Sicherung einer solchen Freiwilligkeit von eminenter Bedeutung für im Prinzip die Umsetzung, sodass ich stark hoffe, dass sich alle hier an diese doch im Prinzip impliziten Vorgaben halten und nicht am Ende so eine soziale Drucksituation entsteht, die eben die Freiwilligkeit massiv in Frage stellt.
Wer müsste eigentlich so ein Gesetz erlassen, der Bund oder die Länder?
Ich gehe davon aus, dass das der Bund machen würde, der ja im Bereich des Datenschutzes insgesamt ja dann kompetent ist und natürlich auch mit Blick auf den Gesundheitsschutz ja entsprechende Regelungen auch erlassen hat.
Ein Test, der ja auch datenschutzrechtlich nicht ganz von zu unterschätzender Bedeutung ist, muss die App natürlich noch machen, die Geeignetheit. Da muss man natürlich noch abwarten, ob die überhaupt was taugt, technisch was taugt.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir bei einer solchen Situation, die wir im Moment haben, die App sehr gut gebrauchen können. Denn gerade in dem Moment, wo wir nicht eine unbestimmte Masse von infizierten Personen haben, wo kein Mensch mehr, keine Organisation mehr hinterherkommt und die ganzen Informationen, die eine solche App dann bieten kann, nachverfolgen kann, sind wir doch jetzt auf einem Gebiet, wo wir sagen, möglicherweise beginnt das wieder, gibt es eine zweite Welle. Und da ist natürlich eine solche App, wenn sie denn dann so funktioniert, wie sie funktionieren soll, von großer Bedeutung und kann ein Baustein sein für eine Pandemie-Vorsorge, die eben dann durchaus in der Lage ist, Effekte herbeizuführen und Infektionsketten dann aufzudecken.
Wir kommen nochmal zurück auf die Geeignetheit an späterer Stelle. Kurze Frage, wenn Sie sich mal so in den März zurückversetzen und sich mal ganz kurz den Hut eines Staatsrechtlers aufziehen, als die Corona-Maßnahmen kamen mit den Ausgangsbeschränkungen und allem, was ging da in Ihnen als Staatsrechtler vor?
Naja, ich habe natürlich sofort gedacht, das ist ein absoluter Lackmustest für den Rechtsstaat. Denn der Rechtsstaat bewährt sich in derartigen Situationen. Wir müssen uns nicht bewähren in Situationen, in denen uns sozusagen, wenn bei uns Honig, Milch und Honig fließt und alles gut läuft und die Probleme gering sind, sondern gerade hier in derartigen Situationen, wo die Gefährdung eine imminente ist, muss der Rechtsstaat natürlich für die Sicherung einerseits der Menschen sorgen, aber andererseits eben auch die Grundrechte beachten. Und dieses ist ein Balanceakt, der eben den Rechtsstaat auszeichnet und der es erforderlich macht, immer wieder nachzujustieren, zu diskutieren, immer wieder neu die Frage zu stellen, ist das denn erforderlich? Ist es noch erforderlich? Und im Prinzip ein waches Auge zu haben und immer auch zu gucken, kann man wieder Freiheiten, die man erstmal eingeschränkt hat, wieder gewähren? Und das ist, glaube ich, ein Wesensmerkmal, ein Kern unserer Demokratie. Und ich finde, wir haben, und unsere Demokratie hat den eigentlich sehr gut zunächst mal bestanden.
Zunächst mal bestanden?
Zunächst mal bestanden, sage ich, weil wir natürlich nicht wissen, was passiert. Und wir auch nicht vorhersehen können, was passieren würde bei einem zweiten Ausbruch, bei einer zweiten Welle, die möglicherweise ja dann noch gravierender ist. Ob wir dann diese Rationalität und die Klarheit der Abwägungsprozesse noch so haben oder ob wir dann einfach dicht machen und sagen, es ist eigentlich, es macht keinen Sinn mehr und wir lassen die Dinge einfach laufen, weil wir gesehen haben, dass wir mit Wirtschaftsprozessen nicht mehr hinkommen, mit den Einbußen an Freiheiten nicht mehr hinkommen und wir gehen jetzt sozusagen von einer ganz anderen Lösung aus, einer Lösung, die eher dann dazu angelegt ist, eben Menschen preiszugeben. Das fände ich schwierig und problematisch. Aber auf der anderen Seite ist die Situation natürlich eine solche, die man bewerten muss und wo man erkennen muss, dass wir in der gegenwärtigen Situation erhebliche Einbußen schon haben und viele Menschen sagen, dass die Freiheiten stärker wieder gewährleistet werden sollen. Es ist sozusagen ein Spagat und in der Tat muss man gucken, wie die Situation sich weiterentwickelt.
Jetzt gab es ja unter den Staatsrechtlern, mit einigen haben wir uns ja hier auch unterhalten, etwa Professor Volkmann oder auch Battes, gab es ja durchaus auch sehr kritische Stimmen zu den Einschränkungen, insbesondere dazu, dass die alle auf dem Verordnungsweg, also nicht durch die Parlamente vorgenommen wurden. Haben Sie sich solche Fragen mal gelegentlich gestellt?
Ja, natürlich. Das sind natürlich, sage ich mal, rein genuine staatsrechtliche Fragen, ob ich eine Regelung treffen kann, die stark in Grundrechte einschränkt, bei der aber letztlich dann am Ende eine Verordnung vorliegt und keine formelle Rechtsgrundlage. Das sind natürlich Fragestellungen, die es gilt, insbesondere natürlich im staatsrechtlichen Kontext zu bewerten. Ich denke, am Ende wird das, wenn es dann justiziabel würde, natürlich von Gerichten entschieden. Aber ich glaube auch, dass wir aus diesen Diskussionen, die wir da führen, am Ende lernen müssen, dass der Staat natürlich formal auch seine Vorgaben beachten muss. Auf der anderen Seite eben sind es natürlich auch Dinge, die relativ schnell durchgesetzt werden mussten. Also wir gingen ja davon aus, dass es absolut eilbedürftig war, Regelungen zu schaffen zunächst mal. In solchen Konstellationen ist natürlich häufig die Form dann auch schnell nicht mehr so ganz aktuell. Und da muss man natürlich als Staatsrechtler aufpassen. Aber das sind eben dann Dinge, die jetzt jedenfalls aus dem Blickwinkel des Datenschutzbeauftragten in diesen Tagen, die ja auch für uns sehr eindrücklich waren und sehr nachhaltig gewirkt haben und unsere ganze Welt ja auch, wie die Welt auch anderer Menschen eigentlich von den Kopf auf den Fuß gestellt haben, nicht so drängend gewesen, weil es natürlich nicht unserem Funktionsbereich so entsprach, jetzt über die rechtsstaatlichen Belange von Verordnungen zu sprechen.
Wie stark hat sich denn die Krise so ab Mitte März auf die Arbeit Ihrer Behörde ausgewirkt?
Naja, wir hatten natürlich erstmal unter dem Eindruck selbst zu überlegen, wie stellen wir uns künftig auf, wie werden wir künftig auch weiterhin unsere Organisation ohne mögliche Quarantänemaßnahmen durchführen können, so dass wir dann auch relativ schnell gesagt haben, wir gehen in Homeoffice. Und insofern war das eine einschneidende auch Erfahrung, die wir alle gemacht haben. Wir sind von einer Präsenzbehörde vor Ort eben zu einer virtuellen Behörde geworden. Und das ließ sich in wenigen Tagen sehr schnell umstellen, weil wir die technischen Bedingungen eigentlich schon von vornherein hatten, eben Laptops, die wir überall anschließen können. Und wir haben dann die ersten Tage natürlich alle auch als Suchende gearbeitet, erstmal im Homeoffice, um so einen Flow reinzubekommen. Das ist dann aber auch sehr schnell dann umgesetzt worden. Und wir befinden uns heute in einer Situation, wo wir eigentlich sagen, es ist eigentlich egal, von wo aus wir arbeiten. Entscheidend ist, wie wir kommunizieren. Und bis heute ist es also in der Behörde ganz, ganz offen so, dass wir, obwohl die Homeoffice-Situation nicht zwangsweise mehr umgesetzt wird, jetzt zurückkommen können und dennoch von zu Hause aus arbeiten können, wenn es denn dem einzelnen Betroffenen besser sozusagen in die Organisation passt. Also wir haben da neue Formen der Arbeit gefunden. Das ist der interne Blick. Der externe Blick dieser Zeit war natürlich geprägt von immensen neuen Fragestellungen, die gerade im Pandemiebereich natürlich ganz wichtig waren. Welche Daten dürfen erhoben werden? Wie sind diese Daten zu erheben? Wie ist Datensicherheit herzustellen? Wir haben die Diskussion um die Corona-Apps natürlich kritisch mitbegleitet. Es gab zahlreiche Fragestellungen zur Umsetzung von Authentifizierungsverfahren in der Zeit, als eben eine vor Ort Beantragung von etwa Überbrückungshilfen nicht möglich war. Da ging es dann darum, welche Mindeststandards muss man haben, um Personen sich authentifizieren zu lassen. Der Einsatz von Apps war eine Frage. Und so haben wir eine Reihe von ganz unterschiedlichen Fragestellungen hier bekommen, die eigentlich im Prinzip unsere Organisation jetzt hier auch stark bis heute noch beschäftigt. Also die unterschiedlichen Fragestellungen sind alle in FAQ eingeflossen, die bei uns auf der Website stehen. Und dann kann man sich da ein Bild machen und im Prinzip sich auch Informationen herunterladen.
Wie ist das in solchen Zeiten? Gehen da die, ich sag mal, normalen Anfragen zurück? Also so die Alltagsbeschwerden, die man hat wegen Kameras oder wegen E-Mail-Werbung oder auch die Meldungen von Datenschutzpannen, ist das dann rückläufig in solchen Zeiten?
Ja, das dachte man. Also am Anfang eine kurze Zeit war es sicher so. Da hat man dann eben gemerkt, die Menschen sind erstmal mit anderen Dingen beschäftigt. Aber das fing dann auch schnell wieder an, rückläufig zu sein. Und es wurden dann immer wieder mehr Eingaben. Es lag eben auch daran, dass die Menschen sich zu Hause befanden, überlegen konnten, Zeit hatten, auch bestimmte Eingaben zu formulieren. Und so dass wir eigentlich im Endeffekt nicht wirklich eine große Veränderung des Eingabenvolumens in den letzten Monaten durch die Pandemie zu verzeichnen haben, sondern eher eine konstante Welle, die eben auch nicht abebbt und nach wie vor eben aktuell auch uns fordert. Und wir sind ja in Hamburg seit Jahren in einer Situation, dass wir eben ganz erhebliche Probleme haben, die vielen Menschen, die sich bei uns Rat suchen und wenden, dann auch in möglichst schnellen zeitlichen Abläufen zu informieren und ihnen zu helfen.
Eine der Corona-Maßnahmen, die ja jetzt noch relativ jungen Datums ist, ist im Zusammenhang mit der Öffnung von Friseursalons und Gaststätten und vielem, vielem anderen mehr, dass dann dort überall und ich glaube in Hamburg mit besonderer Akribie vorgeschrieben ist, dass Kontaktdaten dann jeweils zu erfassen sind von den Besuchern. Gibt es dazu viele Fragen?
Ja, also dazu gibt es eine Reihe von Fragen. Das betrifft eben Personen, die sich beschweren, dass entsprechend die Kontaktlisten sichtbar ausliegen, dass man dann eben sehen kann, wer war jetzt vor mir hier. Und aber auch natürlich Anfragen von Gewerbetreibenden oder Gastronomiebetrieben, wie sie mit den Daten umgehen sollen und was mit den Daten passieren muss. Also da gab es eine sehr hohe Anzahl von Unklarheiten. Es gab eben auch Dinge, wo man sich dann auch erstmal überlegen muss, wie gehen wir jetzt damit um, dass zum Beispiel eine Bäckereikette, die eben entsprechend in Schleswig-Holstein angesiedelt ist, hier Filialen hat, bei denen dann entsprechende Registrierungspflichten, die hier zu dem Zeitpunkt noch nicht galten, dort dann reingeschrieben wurden. Dann war die Frage, wie machen wir das, wenn das ja eigentlich in Hamburg ist, die Regelung aber dann in Schleswig-Holstein erfolgt. Alles schwierige Prozesse und man musste dadurch auch sehr viel hin und her schauen und koordinieren. Aber ich glaube, wir haben im Moment so die wesentlichen Fragestellungen eigentlich ganz gut im Griff. Und was jetzt natürlich noch aussteht, wir haben eine Stichprobenanalyse gemacht zu den Registrierungen und geguckt und werden gucken, in wie hohem Maße der Befolgungsgrad gerade der Regelungen zur Verwahrung und Aufbereitung dieser Registrierungslisten dann erfolgt. Und da bin ich mal gespannt, weil natürlich ist klar, bei diesen neuen Regelungen gibt es natürlich eine Menge von Menschen, von Betrieben, kleinen Betrieben, die das nicht so richtig mitbekommen, die es nicht wissen. Und da geht es dann darum, eben nicht gleich mit der Keule zu kommen, sondern erstmal mit der Beratung und dann auch entsprechende Defizite dann publik zu machen, um eben ein allgemeines Klima der Akzeptanz zu schaffen, damit diese Regelungen eingehalten werden. Interessant in diesem Zusammenhang fand ich eigentlich, dass wir bei den ersten Stichproben, die wir da gemacht haben, gemerkt haben, dass viele Gewerbetreibende, die das nicht wussten, dass sie bestimmte Registrierungsverpflichtungen auch datenschutzrechtlich abdecken müssen, etwa eben die Listen verschließen müssen und entsprechend eben Dritten nicht zugänglich machen können, dass die Personen, die das betraf, von Kunden, von Gästen darauf hingewiesen wurden, das doch bitte zu tun und dass sich dadurch durch diese eigenen Initiativen, durch dieses im Prinzip diese soziale Beobachtung und die soziale Kommunikation so im Prinzip der Datenschutz dann durch die Stadt fortgesetzt hat, weil es vielen Menschen klar war, das geht so nicht, haben dann aber auch diejenigen, die verantwortlich waren, umgeschwenkt, ohne dass überhaupt die Behörde hier eingreifen musste. Und das finde ich sehr schön und das finde ich auch im gewissen Sinne trostreich, denn es zeigt, Datenschutz lebt. Und Datenschutz lebt gerade in einer Zeit, wo wir eigentlich alle vermeintlich mit anderen Problemen beschäftigt sein sollten. Viele Menschen sind da wirklich auch dahinter und ich finde, das war eine gute Erfahrung.
Sie haben ja auch eine auf der Behördenwebsite eine Muster-Datenschutzinformation zu all diesen Vorschriften zur Kontaktdatensammlung veröffentlicht. Was ich mich jetzt gefragt habe, wir haben ja mittlerweile vier Wochen, dass wir roundabout, dass wir jetzt eigentlich bundesweit mit diesen Kontaktdatenerfassungen zu tun haben. Gibt's eigentlich Erkenntnisse über die Nutzung dieser Daten? Also sind die eigentlich, also ich habe noch nie gehört, dass die mal tatsächlich verwendet, angefragt worden sind von einem Gesundheitsamt. Sodass man sich mal fragen müsste, wie es eigentlich um die Geeignetheit bestellt ist.
Ja, das ist natürlich eine vollkommen berechtigte Frage, von der die zu beantworten mir im Moment auch etwas schwerfällt. Wir gehen natürlich davon aus, dass das eine Relevanz hat. Und wir müssen natürlich aber auf der anderen Seite auch natürlich erkennen, dass das Gesundheitsamt, wenn es denn mal was macht, das nicht gleich in die Zeitung bringt, sodass das dann auch offenkundig und für alle erkennbar wird. Aber die Frage, die berechtigterweise von Ihnen hier gestellt wird, ist ganz klar. Wie liegt es mit der Eignung? Ist das jetzt hier ein Datenfriedhof, den wir anlegen, oder hat das irgendwie eine Relevanz? Und da, denke ich, müssen wir auch natürlich eine Auswertung machen, die dann jetzt vielleicht jetzt noch nicht in der Situation, aber doch dann in einigen Monaten dann nochmal sich auch kritisch, selbstkritisch damit beschäftigen muss. Was hat das jetzt eigentlich gebracht und muss das eigentlich sein? Insofern ist es ein Punkt, der natürlich auch auf der Agenda steht.
Es ist ja so eine schöne Vorstellung, dass die Gesundheitsämter dann dort das systematisch abfragen. Wenn man dann allerdings die Berichte über die praktische Arbeit der Gesundheitsämter, einschließlich des Umstandes, dass die ja auch alle sich darüber beschweren, dass sie unzureichend ausgestattet sind, liest, dann hat man da so ein bisschen seine Zweifel, ob das tatsächlich das werden kann, was es eigentlich so in diesem, so im Modell, wenn man das so hört, auch sein soll mit der Kontaktnachverfolgung.
Ja, also das kann ich bestätigen, diese Zweifel liegen natürlich nahe. Aber auf der anderen Seite sind die Gesundheitsämter natürlich eben nicht so in der öffentlichen Arbeit eingespannt, dass man jetzt genau wüsste, wie eben das die Arbeit an den realen Daten dann ausgeübt wird und ob das dann in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Ich gehe davon aus, dass es eine Rolle spielt und ich gehe auch davon aus, dass damit auch Infektketten geschlossen werden und sozusagen dann auch auffallen und die dann auch bekämpft werden können. Also ich glaube, dass man da aber natürlich nochmal genauer drauf gucken muss, denn die Eignung spielt ja dann eine Rolle eben auch für die Legitimität des ganzen Verfahrens.
Einschließlich der App, nicht? Da schließt sich sozusagen dann auch der Kreis wieder zu dem App-Thema, wo wir das ja auch mal jetzt sehen werden, ob das ein Modell bleibt oder ob es tatsächlich dann auch in der praktischen Wirklichkeit dann auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Es ist ja nicht das einzige Thema, was Sie beschäftigt, Corona zurzeit. Sie haben noch ein großes weiteres Thema. Sie haben einen Rechtsstreit geführt mit der Hamburger Polizei, wo es um eine Gesichtserkennungsanwendung ging im Zusammenhang mit G20. 2017 war das, ist das richtig?
Ja, ne? Ja, genau.
So, und da gibt es Neuigkeiten dieser Tage. Können Sie das mal kurz erläutern?
Ja, also wir haben ja seit 2017 die Diskussion um den Einsatz von Vedemo, eine Software zur automatisierten Erkennung von Gesichtern, die eben eingesetzt wird über eine riesige Datenbank hinweg, die gefüllt wird, wurde aus ganz unterschiedlichen Bereichen, dem Personennahverkehr, den polizeieigenen Videos und von privaten hochgeladenen Videos auf die BKA-Infrastruktur, wo dann eben Tausende von Gesichtern drin sind. Und diese Software wurde eingesetzt, um einige Personen, die eben per Gesicht erkennbar Straftaten begangen haben, eben zu tracken mit diesem ganzen Material und zu gucken, wo sind die dann gewesen und möglicherweise so auch auf die Identität zu kommen. Das ganze biometrische Massenabgleich durch die entsprechenden Datenbanken, die dann geschaffen wurden mit biometrischen Merkmalen, haben wir beanstandet, nach Beanstandung dann entsprechend eine Anordnung erlassen. Uns steht ja auch zur Verfügung mittlerweile auch der Weg der Anordnung, auch im Bereich der JI-Richtlinie, also um die Strafverfolgungsmaßnahmen im Datenschutzbereich zu überprüfen, können wir Anordnungen erlassen. Und diese Anordnung wurde dann von der Innenbehörde, vom Innensenator angefochten vor dem Verwaltungsgericht Hamburg. Das Verwaltungsgericht Hamburg hat dem Innensenator zunächst recht gegeben mit Blick auf die fehlende Kompetenz des Datenschutzbeauftragten, eine Regelung hier, die eine Generalklausel ja war, so jedenfalls die entsprechende Behörde darauf zu prüfen, ob sie eingehalten wurde. Dies wurde uns hier nicht für möglich empfunden. Und wir haben also da durchaus ein bisschen Probleme mit gehabt, haben das Urteil dann auch entsprechend angefochten. Und jetzt, während dieses Urteil jetzt angefochten wird und wir jetzt die Zulassung zur Berufung erwarten, hat die Polizei Hamburg denn eben deutlich gemacht, dass man die Datenbank entsprechend gelöscht habe, was uns natürlich erstmal auch gefreut hat, weil damit der Streit so im inhaltlichen Bereich zunächst mal beseitigt wurde, wobei nach wie vor natürlich dieser Rechtsstreit weiter zu führen ist. Und ich bin auch der Meinung, dass es Gründe gibt, diesen Rechtsstreit weiterzuführen, weil die Polizei und die Innenbehörde bereits angekündigt hat, dieses Verfahren eben auch auf andere Großereignisse anzuwenden, sodass wir die Problematik, die dahinter steht, die Frage nach der Rechtmäßigkeit der biometrischen Verarbeitung von Gesichtern, Gesichtsmerkmalen zu IDs, diese rechtliche Frage begleitet uns weiterhin. Und die Frage, ob eben eine Regelung, insbesondere eine Generalklausel der Strafprozessordnung, eine solche massenhafte Abgleichung von Daten dann legitimiert. Und ich bin gespannt, wie dieses Verfahren dann weitergeht und hoffe natürlich, dass wir da bald auch ein Urteil im Bereich der Berufung bekommen werden.
Das ist ein prozessualer Leckerbissen, wenn ich das so kurz überschlage, weil das ist die Kombination von Fortsetzungsfeststellungen und dann muss ja noch über die Zulassung der Berufung gleichzeitig genau. auch entschieden werden. Ich glaube, das macht einem Prozessrechtler, macht das große Freude in dieser Konstellation, da den richtigen Weg zu finden, egal auf welcher Seite man da stehen mag. Ist das mit Sicherheit eine prozessual interessante Situation, die da entstanden ist. Letzte Frage, Herr Kaspar, muss ich stellen. Es ist dieser Tage mal wieder die Rede davon, die Zuständigkeit für die Unternehmen von den Landesdatenschutzbehörden zur Bundesdatenschutzbehörde zu verlagern. Haben Sie eine Meinung dazu?
Ja, die habe ich natürlich. Das ist ja ein Wiedergänger in der Diskussion. Immer nach einem bestimmten Zeitraum wurde diese Fragestellung aufgegriffen, auch jetzt wieder. Vermeintlich ja mit Blick auf das Funktionieren der europarechtlichen Regelungen, wo es eben eine verbindliche Entscheidung eines Kollegialorgans, dem Europäischen Datenschutzbord, gibt, das künftig eindeutig entscheidet in Datenschutzfragen, was Recht und was nicht Recht ist. Das wird ja so ein bisschen dort eben auch kolportiert. Das müsste man in Deutschland eben auch haben. Und insofern sei es ganz gut, wenn man das zentralisiert. Also ich gehe mal zunächst davon aus, dass der Föderalismus eigentlich der Grundsatz beim Vollzug von Bundesrecht ist. Und so ist es hier im Datenschutz mit Europarecht natürlich auch, dass die Länder hier die Kompetenzen haben und die Kompetenzen auch weiterhin ausüben müssen, weil es eben auch sachgerecht ist. Die Annahme, man würde sich auf Länderseite nicht einigen können und man würde unterschiedliche Ergebnisse haben, die sehe ich so nicht. Das ist für mich auch nicht erkennbar, welche Beispiele da die Vertreter dieser Auffassung anführen. Wir sind eigentlich in der DSK sehr gut organisiert. Die Datenschutzkonferenz ermöglicht es uns, uns sehr, sehr effizient abzustimmen. Und ich finde, die Effizienzgrade, die wir erreichen, sind durchaus beachtlich, wenn man sie vergleicht mit den Effizienzgraden etwa beim grenzüberschreitenden Datenverarbeitung und der aufsichtsbehördlichen Kontrolle auf Ebene des Europäischen Datenschutzausschusses, wo eigentlich doch erhebliche Defizite bestehen mit Blick auf die schwierigen Regelungen, die es da gibt. Also ich finde, im Endeffekt machen die Länder einen eigentlich sehr guten Job. Und ich sehe gar keine Erforderlichkeit, das Ganze eben auf die Bundesebene zu bringen, wo wir dann eine Zentralbehörde haben, die dann letztlich auch in bestimmten Abgrenzungsfällen ja immer gucken muss, wo ist jetzt eigentlich der Fall, den wir behandeln, wo sind die Länder dann wieder im Zuge. Es kann ja nicht sein, dass der Bund ernsthaft auch die Bäckereien an der Ecke kontrolliert. Also insofern haben wir da auch Reibungsverluste und ich sehe eigentlich diese Diskussion sehr kritisch und würde auch dazu raten, diese zu beenden.
Alles andere wäre eine Überraschung gewesen, wenn Sie sich jetzt dafür ausgesprochen hätten, es zu zentralisieren. Das ist natürlich Ihrer Aufgabe geschuldet. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Kaspar, für dieses spannende Gespräch.
Sehr gern, Herr Herting.
Klasse, dann, und ich wünsche Ihnen noch einen guten Montag in Hamburg.
Danke, ganz meinerseits, einen guten Montag auch für Sie in Berlin.